Und bist du schon geimpft? Diese Frage hört man im Freundeskreis, gerade immer öfter. Gerne verbunden mit Tipps, welcher Hausarzt vielleicht doch noch helfen könnte. Alle wollen schnell geimpft werden. Und ab dem 7. Juni kann auch jeder geimpft werden. Theoretisch. Gesundheitsminister Spahn hat angekündigt, dass es keine Priorisierung für Risikopatienten mehr geben soll. Aber noch gibt es nicht genug Impfstoff für alle. Wer entscheidet also nun, wer die begehrte Spritze bekommt? Sturm auf die Hausärzte. Wann kommt mehr Impfstoff? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Professor Susanne Schreiber. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und Professorin für Neurowissenschaften an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Hallo. Und bei uns ist Dr. Irmgard Landgraf. Sie ist Hausärztin und Mitglied des Vorstands des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Hallo. Hallo. Und zugeschaltet ist uns Eugen Brisch. Er ist Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Und Georg Maskolo, Leiter des Rechercheverbundes WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Und gemeinsam mit Katja Gloger hat er gerade das Buch Ausbruch, Innenansichten einer Pandemie geschrieben. Frau Landgraf, Sie haben bis eben Dienst gehabt in Ihrer Praxis und Sie sind eine Impfärztin. Wie viel haben Sie heute geimpft?
Also heute habe ich 22 Patienten mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft. Morgen sind 30 Patienten mit BioNTech-Impfstoff dran.
Mhm. Und wie viel könnten Sie impfen? Also wie lange ist Ihre Warteliste? Was ist im Moment los bei Ihnen in der Praxis?
Ja, natürlich wollen viele Patienten geimpft werden, das ist völlig richtig. Viele haben auch gute Gründe, warum sie nun schnell geimpft werden wollen. Wir müssen uns natürlich an der Priorisierung orientieren. Denn erstmal müssen die Patienten geimpft werden, die das höchste Risiko haben, sich anzustecken oder schwer zu erkranken. Und da müssen wir leider eine Priorisierungsliste anwenden, um die Menschen zu impfen. Nun haben wir aber Glück, in unserer Praxis sind schon sehr, sehr viele der älteren Menschen geimpft. Wir haben fast keinen über 80-Jährigen und keinen über 70-Jährigen mehr, der noch nicht geimpft ist. Mhm. Die Impfquote bei uns ist extrem hoch. Aktuell können wir die jüngeren Menschen knapp über 60 oder unter 60 impfen, die eine Priorisierung gesundheitlich oder von ihrer beruflichen Situation
haben. Aber das sind dann Ihre Patienten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Klingelt jetzt pausenlos das Telefon, Ihre armen Arzthelferinnen werden überflutet mit E-Mails?
Ja, genau, das Problem haben wir auch. Ja. Das Telefon klingelt eigentlich jetzt überwiegend wegen Patienten, die geimpft werden möchten. Das ist ein Problem, weil die, die andere Gründe haben, sich zu melden, weil es ihnen nicht gut geht, die kommen gar nicht mehr durch. Das ist wirklich ein Problem. Wir selber machen es so, dass wir unsere Patienten ansprechen. Ich kenne ja die Patienten, ich weiß, wer geimpft werden muss. Und wir machen den Patienten, die jetzt dringend dran sein müssten, ein Impfangebot und einen Termin und bestellen sie ein. Externe Patienten können wir im Moment kaum impfen. Dafür haben wir weder die Materialien, also den Impfstoff, noch die personellen Ressourcen. Denn wir sind ja hauptsächlich eine Hausarztpraxis und machen das Impfen nebenbei, neben der normalen Patientenversorgung. Und da kann man nicht jeden Tag einen ganzen Tag impfen, sondern wir impfen zweimal die Woche einen ganzen Vormittag. Und dann sind wir auch schon mit unseren Ressourcen am Ende. Wir könnten sicherlich jeden Tag 30 bis 40 Patienten impfen an den beiden Impftagen, aber dazu fehlt uns der Impfstoff.
Okay, also guter Einblick in die Praxis schon mal. Frau Schreiber, wenn man das hört, dann ist es nicht so einfach, wenn man sagt, jetzt wird die Priorisierung aufgehoben. Ab 7. Juni soll das soweit sein, das hat der Gesundheitsminister ja gesagt. Ist das sinnvoll, dass man jetzt sagt, es ist egal, jeder soll sich jetzt impfen lassen?
Naja, als Ethikratsmitglied muss ich da schon sagen, dass ich das sehr sinnvoll finde, dass wir eine Priorisierung haben. Und die muss natürlich irgendwann aufgehoben werden, aber erst, wenn die Risikopatienten wirklich durchgeimpft sind. Und mein Eindruck ist, dass dieser 7. Juni doch noch etwas verfrüht ist. Ja, also ich höre das zwar jetzt sehr gerne, wenn Frau Landgraf sagt, dass bei ihr in der Praxis die Älteren schon eine gute Impfquote haben, aber es gibt ja auch viele jüngere Risikopatienten. Und ich persönlich zweifle doch daran, gerade in Ländern wie Berlin, wo sehr viel auch über die Impfzentren abgewickelt wird mit den Risikopatienten, dass die alle schon durch sind. Man muss also, wenn man das lockert jetzt, unglaublich aufpassen, dass die Risikopatienten auch berücksichtigt werden und auch die, die vielleicht durch berufliche Exposition ein besonders hohes Risiko haben, dass die jetzt nicht sozusagen einen größeren Konkurrenzkampf um den Impfstoff haben und dann hinten anstehen.
Also das ist so ein bisschen der Eindruck, dass es jetzt so einen Wettbewerb dann auch gibt.
Das kann ich jetzt nur als persönlichen Eindruck wiedergeben, aber ich glaube, dadurch, dass man ja Impfstoffe hat, die jetzt schon freigegeben sind, hat jeder von uns schon die Erfahrung gemacht, also ich jedenfalls auch im Bekanntenkreis, das ist so ein bisschen, ich habe schon den Begriff Hausarztlotterie gehört. Ja, ich finde es sehr positiv, dass die Hausärzte impfen, ja, also ich will ja gar nicht den Eindruck erwecken, das ist sehr, sehr wichtig, dass sie mitmachen, aber ich finde so eine Priorisierung, und das traue ich den Hausärzten auch zu, dass sie persönlich entscheiden können, wie man gut priorisiert, aber das Ganze aufzuheben ist halt schwierig, weil dann steht ihr Telefon gar nicht mehr still, und ich mache mir genau die gleichen Sorgen, das, was Sie auch angesprochen haben, dass dann eben die normalen Patienten mit den normalen Diagnosen, die zu Ihnen kommen möchten, gar nicht mehr durchkommen, ja, dass das jetzt alles lahmlegt. Also logistisch leuchtet mir das noch nicht ein.
Okay, Herr Brisch, was ist Ihre Meinung dazu? Macht es Sinn, diese Priorisierung aufzuheben? Schiebt die Politik damit auch so ein Stück Verantwortung dann Richtung Hausärzte? Wie sehen Sie es?
Ja, also tatsächlich ist ja die Priorisierung nicht Selbstzweck. Sie verhindert ja auch nicht ein Fortschreiten des Impfangebotes, sondern sie hilft, dass wir die Menschen erreichen in der Breite, die wir in den Blick nehmen wollen. Und Frau Landgraf hat es ja gerade gesagt und auch Frau Schreiber, das sind ja nicht nur Hochbetagte, sondern es sind Menschen mit chronischen Erkrankungen, es sind Menschen der besonderen Berufsgruppen, es sind Kassiererinnen und Kassierer, es sind Menschen, die in Stromversorgern arbeiten. All diejenigen, die sind ja jetzt in der Prioritätsgruppe, übrigens auch Krebskranke, die beispielsweise schon eine jahrelange Erkrankung hinter sich haben, die erleben jetzt auf einmal, dass sie oft in der Priorität noch nicht mal angesprochen worden sind. Man merkt, man orientiert sich an einem Datum und nicht an dem Fortschritt in der Gruppe selbst. Was fehlt? Daten, Informationen, die sind seit dem 31. März vom Gesundheitsministerium abgeschaltet worden.
Okay. Herr Mascolo, wie sehen Sie es denn, wenn man jetzt sagt, wir müssen einfach gucken, dass wir ganz schnell ganz viel Impfstoff haben, und es wird ja immer versprochen, dass wir viel mehr Impfstoff bekommen, und dann kann man auch sagen, dann einfach so schnell wie möglich, so viele wie möglich impfen, egal in welcher Gruppe die jetzt gerade sind.
Ja, ich kann mich dem, was bisher gesagt worden ist, im Grunde nur anschließen. Aber es ist ja bemerkenswert, das muss man schon sagen, wie früh die Bundesregierung über die Frage des Impfens nachgedacht hat. Die ersten Papiere, die ich kenne, stammen schon aus dem April 2020, Impfen als Lösung. Dann wird die sehr gute Entscheidung getroffen, neben der ständigen Impfkommission den Ethikrat mit dieser Frage zu betrauen. Weil ja klar ist, wenn auf einmal alle Menschen zugleich ein Medikament haben wollen, dass man Priorisierungsüberlegungen anstellen muss, dass das schwierige soziale, gesellschaftliche, aber vor allem auch medizinische Fragen sind. Mein Eindruck in den letzten Tagen ist gewesen, dass die Bundesregierung sehr wohl zumindest warten wollte bis zum Impfgipfel am 27. Mai, um dann die entscheidende Frage zu beantworten, nämlich wird man auf Sicht so viel Impfstoff haben, dass man beide Ziele verfolgen kann, ein Stück freizugeben und gleichzeitig die Priorisierungsgruppen nicht zu vergessen. Aber dann haben wir erlebt, was wir in der letzten Zeit leider so oft erlebt haben, dass einzelne Länder vorgeprescht sind. Und eine Situation entsteht, die dann ja tatsächlich auch niemand mehr verstehen kann. Wieso ist es eigentlich in einem Bundesland so? Und warum ist es im anderen Bundesland so? Ich glaube und ich hoffe, dass wir im Laufe der Sendung darauf auch noch werden kommen können, dass uns ohnehin bei der Frage der gerechten Verteilung der Impfstoffe einige der allerschwersten Fragen ohnehin noch bevorstehen, weil es ja nicht nur um uns geht, weil wir, glaube ich, in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt haben, dass wir sehr aufpassen müssen, dass diejenigen, die jetzt eben nicht zweimal am Tag bei einem Hausarzt anrufen, diejenigen, die ohnehin in schwierigeren Verhältnissen unterwegs sind, dass wir die nicht vergessen dürfen. Der falscheste Satz in der Pandemie ist immer, dass alle gleich sind. Nie sind alle gleich, und wenn es um Gesundheit geht, schon gar nicht. Also wir werden uns aktiv um diejenigen bemühen müssen, die jetzt unbedingt Schutz benötigen. Das heißt, der Staat, das Gesundheitssystem wird einen Schritt auf diese Menschen zugehen müssen und ihnen ein Angebot machen müssen, dass sie geimpft werden und nicht darauf warten, dass sie dann auch telefonisch mal durchkommen oder einen Hausarzt kennen.
Genau. Ist das auch Ihr Eindruck, Frau Landgraf, dass Sie regelrecht bedrängt werden von Leuten, die sagen, komm, nimm mich doch vor? Also gibt es sowas, dass man so Impfdrängler, scheint jetzt auch ein neues Wort zu sein, also dass Sie, weil Sie müssen ja dann irgendwie eine Abwägung treffen. Wie machen Sie das?
Also wir haben natürlich auch Impfdrängler, aber bei uns gibt es eine klare Regel und an die halten sich alle. Wir priorisieren. Also ich kenne meine Patienten und ich gucke genau nach den Patienten, die Sie genannt haben, die zu Hause sind, die warten, die abwarten, die sich nicht einbringen.
Also Sie rufen die auch an?
Ich rufe die an. Ich rufe alle meine Patienten an. Ich gehe meine Patientenakten durch. Ich gucke, wer ist mein Patient in den letzten 2 Jahren, wer war in der Praxis. Und die werden nach und nach entsprechend der Priorisierung, die ich ja kenne. Mhm. Ich kenne auch die berufliche Situation. Ich kenne die familiäre Situation. Ich weiß, wer krebskrank ist und in der Chemotherapie ist und kann mit denen dann alles absprechen. Also wir sprechen unsere Patienten ganz aktiv an.
Und wenn Sie den Patienten dann sagen, ich habe eine Dosis AstraZeneca für dich, nehmen die dann?
Ja, das ist genau das Problem. Es gibt einige, die sind froh, dass sie überhaupt ein Impfangebot bekommen, aber viele sind bezüglich dieses Impfstoffes so verunsichert, gerade nachdem erst die STIKO gesagt hat, es ist der Impfstoff für die Jüngeren, dann war die Empfehlung, nein, nicht für die Jüngeren, sondern für die Älteren. Das hat eine extreme Verunsicherung verursacht. Die älteren Menschen denken, warum sollen wir denn jetzt den Impfstoff nehmen, der für die Jungen zu gefährlich ist? Und sie haben so viele verschiedene Informationsquellen und so viele beängstigende Fehlinformationen. Da braucht es dann wirklich ein langes Gespräch zwischen mir und den Patienten. Viele lassen sich dann letztendlich schon überzeugen und sagen, ja, wenn Sie, meine Hausärztin, mir raten, dass ich diesen Impfstoff nehmen soll, dann überzeuge ich schon viele. Aber der Beratungsbedarf, der ist extrem hoch, und zwar bei Jung und Alt.
Und kostet natürlich dann auch noch mal Zeit.
Kostet sehr viel Zeit, ja.
Herr Brisch, dann wäre es nicht sinnvoller, um in so einer Impfgerechtigkeit auch zu kommen, zu sagen, die Leute dürfen sich das nicht aussuchen? Man muss einfach nehmen, was man bekommt an Impfstoff?
Also tatsächlich ist das eine Diskussion, die ja am Anfang von Bedeutung war. Auch die Frage, wer bekommt was? Je mehr wir auch die Diskussion über AstraZeneca, die verschiedenen Wirkungsweisen, auch die minimalen Risiken diskutieren, je mehr sollte man auch darüber nachlegen, sich dann das Impfangebot auszusuchen. Das ist eine Frage, der werden wir uns stellen müssen. Da kommen wir nicht einfach herum. Und das ist natürlich, wie Frau Landgraf sagt, ein wirklich großer Beratungsbedarf, den ich da auch sehe. Und da machen die niedergelassenen Ärzte wirklich gute Arbeit. Aber auch in den Impfzentren sehe ich, wie schwierig das ist bei Rückfragen. Und auch das gehört dazu, das wird Ihnen genauso gehen, Frau Landgraf. Wenn die Patienten älter sind, wenn sie hochbetagt sind, dann ist der Aufwand doch schon immens. Andere haben schon vorbereitete Fragebögen, die sie beantwortet mitbringen. Also das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen werden müssen. Aber das war klar mit dem Start der Impfkampagne, was auf uns zukommt. Wir wussten, dass es wenig Impfstoffe gibt am Anfang. Und wir wussten, wen wir als erstes in den Blick nehmen wollten.
Okay, da waren sich ja auch eigentlich alle einig. Das war klar, dass man vor allem die vulnerablen Gruppen, so wie es heißt, eben nicht nur die Alten, sondern auch die Risikopatienten zuerst. Frau Schreiber, aber jetzt hat sich ja was geändert. Jetzt hat man auf einmal gesagt, jetzt sind eben viele Ältere hochbetagt in den Altenheimen, sind geimpft. Wenn Sie jetzt noch mal auf die gegenwärtige Situation gucken, wo sagen Sie, wer müsste zuerst geimpft werden?
Ich glaube schon, dass die aktuelle Priorisierung schon gut durchdacht ist. Also die ist ja wirklich nach Risiko ausgelegt. Also insofern sollte man diese 3 Priorisierungsgruppen, so wie wir sie jetzt haben, auch abarbeiten. Also das finde ich schon sehr gut. Schwierig wird es bei der Frage, was ist mit den Kindern? Weil die haben wir ja bisher überhaupt nicht berücksichtigt, weil es einfach keine Impfstoffe gab. Ja, jetzt können wir demnächst, wenn alles gut geht, vielleicht die 12- bis 15-Jährigen auch impfen. Wie geht man denn damit um? Also das finde ich ethisch sehr schwierig, weil es da gute Gründe gibt, die dafür sprechen. Aber also die Kinder zu impfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Impfstoff ist noch knapp und die Kinder sind diejenigen, die haben zwar auch ein Risiko, aber eigentlich das geringere Risiko tragen für die eigene Gesundheit. Ja, also wie macht man dann die Abwägung?
Andererseits aber haben viele Kontakte.
Genau, sie haben viele Kontakte, also für die Pandemie-Eindämmung wäre es gut, die Kinder zu impfen, und sie haben natürlich andere, sie leiden in anderer Art und Weise unter der Pandemie. Ja, also sie haben psychische Probleme und. Dieses Homeschooling habe ich immer sehr unterstützt, aber es ist natürlich trotzdem etwas, was Langzeitfolgen hat für die Kinder, was sich abzeichnet. Also das wird eine schwierige Frage, finde ich, dass man da jetzt gucken muss, wie geht man damit um, wenn das möglich ist. Sollte man dann Kinder priorisieren oder nicht? Und das ist wirklich nicht leicht.
Und macht die Politik, Herr Maskolo, sich jetzt dann einfach zu leicht, indem sie sagt, wir heben die Priorisierung auf? Oder müsste man nicht jetzt gerade dann eben vielleicht noch mal gucken, müssen wir die Priorisierung anpassen? Müssen wir dann sagen, ja, dann machen wir erstmal die Kinder, die so viele Kontakte haben, die Eltern, die sollen dann jetzt erstmal den Impfstoff, der immer noch nicht für alle ausreichend da ist, die sollen den dann zuerst bekommen?
Ich glaube, dass es sich nicht nur die Politik im Moment zu leicht macht, sondern ich fürchte, dass wir es uns alle miteinander zu leicht machen und dass wir gerade dabei sind, auf einige der schwersten Fragen, die wir wahrscheinlich zu Lebzeiten alle miteinander zu beantworten haben, mit den einfachsten Antworten unterwegs sind. Wenn ich daran erinnern darf, ist der ursprüngliche Gedanke, als es um die Entwicklung von Impfstoffen ging, die Frage gewesen, dass es natürlich einen einigermaßen gerechten Zugang zu diesen Impfstoffen in aller Welt geben sollte. Davon sind wir in einer Art und Weise entfernt, wie ich es mir ehrlich gesagt kaum habe vorstellen können. Wir übertragen bei uns und beobachten die Pressekonferenzen des RKI-Chefs Lothar Wieler. Das ist auch völlig richtig. Weit weniger Aufmerksamkeit bekommen die Pressekonferenzen des WHO-Generalsekretärs, der inzwischen solche Worte in den Mund nimmt wie Impfstoffapartheid oder moralisches Versagen und dringend darum bittet, und diese Vorschläge liegen ja auf dem Tisch, dass die reichen Staaten, die sich so viel der Impfstoffe gesichert haben, bevor sie jetzt anfangen, weitere Nicht-Risikogruppen zu impfen, die Frage beantworten müssen, ob nicht zumindest medizinisches Personal in anderen Teilen der Welt geimpft werden müsste. Ich vertrete die Auffassung, dass es sich hier nicht nur um eine moralische Frage handelt, sondern wie wir alle aufgrund der Mutanten wissen, auch eine medizinische Frage ist. Und ich weiß, wie schwer diese Fragen zu beantworten sind für jeden, der jetzt ein Stück Freiheit zurückgewinnen will. Aber wir werden sehr aufpassen müssen, dass wir nicht die wirklich schwierigen, die auch wichtigen Fragen, die wir in der Pandemie alle miteinander zu beantworten haben, dass wir die ein Stück unter den Tisch fallen lassen. Und die Frage des einigermaßen gerechten Zugangs zu Impfstoffen, es steht aus meiner Sicht ganz oben auf der Liste.
Aber das ist dann halt eben eine Frage, die man global sehen muss und eben, wo wir nicht nur auf unser Land schauen müssen. Aber Herr Brüsch, was ist denn Ihr Eindruck? Ist im Moment ist ja so ein bisschen dieses Gefühl, gerade seit man darüber spricht, dass Geimpfte auch schneller wieder ihre Grundrechte zurückbekommen, hatte man ja das Gefühl, da ist der Druck auch nochmal gestiegen auf die Politik. Da wollen Familien jetzt ihren Urlaub planen, die wollen dann zweimal geimpft sein. Also ist die Diskussion ein bisschen verschoben? Schauen wir zu wenig auf die Gesundheit und zu viel ja, auf die Freiheit, die wir gerne zurück hätten?
Ja, Frau Blättner, wir müssen schon Verständnis haben, dass die Menschen auch ihre Grundrechte wahrnehmen wollen. Das ist so, das geht im Pflegeheim genauso wie in der Familie. Was aber auffällig ist, ist, dass uns kaum Fakten präsent sind. Also zurzeit ist öffentlich wahrnehmbar eine Diskussion, warum gibt es so wenig Solidarität bei den Alten gegenüber den Jungen? Die haben jetzt lang genug gewartet. Und diese Konfliktsituation, also die eine Generationsfrage ist, ist zutiefst ungerecht, weil tatsächlich, das gehört zu den Ergebnissen schon, dass die Hälfte derjenigen, denen wir bis heute ein Impfangebot waren, eben nicht Menschen sind, die über 60 Jahre alt sind. Wird aber kaum publiziert, sondern fällt unter den Tisch. Und damit wird auch klar, dass wir immer wieder einen Blick bekommen müssen, es gemeinsam zu schaffen. In den Priorisierungsgruppen sind nicht nur Alte, in den Priorisierungsgruppen sind nicht nur Pflegebedürftige. Da sind auch Menschen, die wir brauchen, Lehrerinnen und Lehrer, die sich um unsere Kinder kümmern. Da sind Menschen in den Elektrizitätswerken, da sind Leute in den freiwilligen Feuerwehren, in den Berufsfeuerwehren. Da sind Menschen, die wirklich darauf hoffen, ein Impfangebot zu bekommen, weil sie unser Land in Gang halten. Und das ist das Entscheidende zu erkennen. Es geht nicht alt gegen jung, es geht nicht reich gegen arm. Und dann müssen wir auch mit unkonventionellen Dingen, Herr Masko, da haben Sie recht, vorgehen. Ich halte es dringend für notwendig, in sozialen Brennpunkten von der Impfpriorität abzuweichen und da wirklich mit allen Möglichkeiten ein Impfangebot zu organisieren. Sie sehen, ja, aber da gibt es kreative Lösungen, die müssen wir stärken, Frau Splettner.
Ja, aber dann ist ja die Frage, Frau Langrath, ich weiß nicht, wie sehen Sie es, wäre es sinnvoller, wenn man sagt, man nimmt mehr mobile Teams und schickt die überall hin? Wäre das für Sie eine Entlastung?
Also mobile Teams hatten wir ja. Die sind in die Pflegeheime gefahren. Die sind auch in Einrichtungen des betreuten Wohnens gefahren. Damit haben wir wirklich sehr viele alte Menschen erreicht. Deswegen haben wir auch so eine hohe Impfquote bei den Senioren, die eben nicht mehr allein zu Hause wohnen. Das ist sicherlich sinnvoll. Aber eines finde ich richtig, was er sagt, dass man eben auch soziale Brennpunkte, also andere Bevölkerungsgruppen damit erreichen sollte, wo man hinfahren muss, weil die von sich aus nicht zu einem Impfzentrum gehen oder nicht zu einem Hausarzt gehen. Und das finde ich schon eine gute Lösung, wenn man die auch noch mal besonders mit Angeboten versorgt.
Mhm. Aber wie macht man dann, nach welchen Kriterien macht man es dann? Wo sagen Sie, sollte man jetzt ansetzen? Wenn man jetzt sagt, soziale Brennpunkte sind wichtig, Lehrer sind wichtig, Kinder sind wichtig, aber dafür reicht der Impfstoff ja nicht.
Ja gut, die meisten dieser Personen sind ja schon in der Prioritätsgruppe 3 drin und das ist schon okay, dass da jetzt die Termine vergeben werden und dass man jetzt nach und nach hoffentlich in den nächsten 2 Monaten dazu kommt, diese Gruppen wirklich durchzuimpfen. Ja, also diejenigen, die möchten. Aber ich denke, man kann das schon parallel fahren. Also es gibt ja in Berlin hier die Möglichkeit, beziehungsweise wurde tatsächlich gemacht, dass ich glaube 10.000 Impfstoffdosen wurden reserviert und dann wurden in Brennpunktbezirke gefahren und wurde einfach quasi auf der Straße, ich kenne jetzt die Details nicht, also ich hoffe, es stimmt jetzt mit dem auf der Straße, aber ohne Termin, wurde versucht sozusagen Leuten ein Impfangebot zu machen und das wurde auch gut angenommen. Also ich denke, man muss einfach gucken, vielseitig, es gibt nicht nur die eine Lösung, man sollte möglichst viele Impfangebote machen und auch von ethischer Seite hatten wir ja immer auch schon angelegt, dass wir gesagt haben, es ist nicht nur die Krankheit, es ist nicht nur der Beruf, sondern es können ja auch die Umstände, ja, beengtes Wohnen, also nicht nur in Altenheimen, da ist es ja gar nicht so beengt, aber in Ausländerwohnheimen und Ähnlichem, dass man dort halt auch schon frühzeitig mitimpfen muss. Das sind keine Riesenmengen. Also da reden wir jetzt nicht von 10 Millionen Personen. Und trotzdem sollte man dort einfach jetzt gucken, dass man diese Leute auch nicht vergisst. Weil die haben es schwerer, die haben einen schwierigeren Zugang, sich einen Termin zu holen.
Also das... Ja, Herr Maskolo?
Ich unterstütze diesen Gedanken, in Brennpunktbezirke zu fahren, außerordentlich. Mag solche Projekte wie in Berlin oder wie in Köln. Ich würde allerdings hinzufügen, dass es immer noch wenige Projekte sind und dass sie vergleichsweise spät kommen. Wir können ja alle nicht davon überrascht sein, dass es Menschen gibt, die keinen Hausarzt haben. Dass es Menschen gibt, die in der Frage, wie sie sich ihre eigene medizinische Betreuung organisieren, nicht sonderlich gut beieinander sind. Wir können auch nicht verwundert sein, dass das Menschen sind, die ganz häufig den größten Risiken ausgesetzt sind, aus den Gründen, die hier genannt worden sind. Beengte Wohnverhältnisse, die keine Möglichkeit zum Homeoffice, die Art und Weise, wie sie öffentlichen Nahverkehr zu Stoßzeiten benutzen und die Liste ließe sich fortsetzen. Das heißt, ich glaube, dass es zwingend notwendig ist, weil wir in all diesen Bereichen, glaube ich, nicht nur in der Prioritätsgruppe 3, sondern ich würde vermuten auch in der Prioritätsgruppe 1 und 2 genügend Menschen kennen, die bis heute das Angebot nicht angenommen haben, warum auch immer. Und denen wird man einen großen Schritt entgegenkommen müssen. Übrigens auch, weil wir ja in den Ländern, in denen der Impffortschritt schon weiter ist, Großbritannien und USA beispielsweise, man das ja jetzt schon merkt, dass man genau diesen Schritt auf Menschen zugehen muss, die skeptisch sind, die zweifeln, die ein Beratungsgespräch wollen, was immer letztlich der Grund dafür sein muss. An den Punkt kommen wir ja jetzt bald, dass wir Menschen überzeugen müssen, sich impfen zu lassen.
Und also im Moment ist es, glaube ich, dass die meisten noch geimpft werden wollen. Oder Frau Landgraf, gibt es auch viele, die nicht geimpft werden wollen? Was ist Ihre Erfahrung? Muss man Menschen noch stark überzeugen, sich
impfen? Also es gibt auch die, die noch Überzeugungsarbeit benötigen. Also die zu Hause warten und erstmal sagen, ich warte erstmal ab und die auch nicht aktiv sich um eine Impfung bemühen, sondern das ist dann eine Stärke von uns Hausärzten. Wir kennen die ja. Wir kennen die mit ihrem Umfeld, mit ihrem Gefährdungspotenzial und da können wir sicherlich auch einiges erreichen. Und das sind die Menschen, die jetzt auch von uns zum Beispiel auch per Hausbesuch geimpft werden. Es gibt ja Menschen, die sind einfach nicht mobil. Die werden aber von Pflegediensten und von anderen Versorgern mit betreut. Und die brauchen ganz dringend auch einen Impfschutz. Und dafür sind wir Hausärzte dann da. Aber wir müssen die manchmal überzeugen.
Ja, und was ist Ihre Erfahrung mit der Lieferung des Impfstoffs? Auf was können Sie sich verlassen? Weil das ist ja was, wir sagen ja, alles ist nicht genug da und es komme. Auf was können Sie sich verlassen?
Also leider ist das ein Riesenproblem, diese Unsicherheit, wie viel Impfstoff bekommen wir wirklich. Wir bestellen einmal die Woche am Dienstag den Impfstoff, den wir gerne hätten. Dann wird uns gesagt, ja, wir können bei zum Beispiel 48 bestellten Dosen, können wir 24 wahrscheinlich kriegen. Das wird uns dann am Donnerstag gesagt, Dienstag bestellen wir.
Hier in Berlin dann? Oder hier in Berlin.
Also wir haben Apotheker, bei denen wir sozusagen eine Bestellung abgeben und sagen, wir möchten gerne 48 Patienten impfen. Dann sagt der Apotheker schon, na so viel können wir Ihnen, rechnen Sie mal mit 24. Und dann kann es noch passieren, dass wir freitags mitgeteilt kriegen. Also das geht leider gar nicht. Wir haben auch weniger gekriegt. Wir können Ihnen nur 6 Dosen liefern. Und das ist natürlich ein Problem. Dann haben wir schon 24 Patienten für die Impfung einbestellt. Und dann müssen wir anfangen, von den 24, 18 wieder abzubestellen. Das ist für die Menschen eine große Enttäuschung. Viele sitzen in der Praxis und freuen sich, dass sie geimpft werden. Die weinen manchmal vor Glück. Die machen ein Foto davon, wie sie geimpft werden. Und wenn die dann plötzlich mitkriegen, ich werde wieder abbestellt, das ist keine gute Situation. Das verunsichert die Menschen auch. Und die sind dann wirklich sehr betroffen. Manche sind nur einfach traurig, andere sind wütend. Mhm. Also das ist keine leichte Situation. Und es würde für uns sicherlich einfacher sein, wir hätten da eine stabile Situation, dass wir einfach gut planen können. Diese Planungssicherheit, die fehlt uns tatsächlich. Und die macht es uns noch schwerer, die Impfungen so, wie wir sie gerne möchten, durchführen zu können. Ja.
Und wem kreiden Sie das an? Wo sagen Sie, ist das Versäumnis?
Tja, wer ist für die Verteilung zuständig? Ja. Also ich denke, ein Problem ist sicherlich, dass wir, das muss man bedenken, wenn Impfstoff knapp wird, wem nimmt man den dann weg? Sollte man dann die Impfzentren mit weniger Impfstoff beliefern oder die Arztpraxen? Als Hausärztin kann ich sagen, für uns ist das ein enormer Aufwand, diese ganze Organisation, die Einbestellung der Patienten. Wir sind auch nah an denen dran, da ist eine ganz andere Beziehung. Für uns ist es viel aufwendiger, so eine Liste wieder umzuschreiben. Aber im Grunde genommen auch in den Impfzentren ist es schwierig, wenn plötzlich weniger Impfstoff da ist. Denn die Patienten sind ja auch schon einbestellt und müssen dann wieder umbestellt werden und es muss abgesagt werden. Also ich finde es schwierig, diese Frage zu beantworten. Ja.
Herr Maskelow, das klingt nach schlechter Organisation. Wo würden Sie sagen, wo hakt es da? Wen würden Sie dafür verantwortlich machen?
Ich glaube, dass die Versäumnisse solche der Bundesregierung sind, aber solche der internationalen Staatengemeinschaft insgesamt. Wir haben ja das große Glück, dass wir nicht nur ein, sondern das ist ja geradezu ein Wunder der Wissenschaft, in Rekordzeit gleich mehrere, mal besser, mal mit leichten Abstrichen funktionierende Impfstoffe entwickelt haben. Hat es in der Geschichte nie gegeben. Und dann hat es bereits im vergangenen Frühjahr diejenigen gegeben, die gesagt haben, dass das niemals der Markt wird regeln können, sondern dass es zwingend notwendig sein wird, Produktionskapazitäten aufzubauen und dass Staaten dieses Risiko übernehmen müssen, weil das letztlich niemals die Privatindustrie machen kann. Ich glaube, man kann es an einem Beispiel ganz gut festmachen. Wir haben jetzt einen Impfstoffzar der Bundesregierung, den haben wir seit diesem Frühjahr. Und wie wäre möglicherweise das Ergebnis gewesen, wenn wir ihn schon im vergangenen Sommer gehabt hätten? Ähnlich geht jetzt die EU vor, ähnlich gehen irgendwie andere vor, weil alle sehen, dass letztlich das Nadelöhr die Produktion von Impfstoff ist, nicht nur für uns, sondern für den Rest der Welt auch aus den Gründen, die ich genannt habe. Das ist versäumt worden. Es wird jetzt versucht, in aller Geschwindigkeit nachzuholen. Aber dieser Fehler, und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Fehler, die gemacht worden ist, den kann man halt jetzt nicht in großer Geschwindigkeit nachholen, sondern das wird Zeit dauern. Und solange werden wir es mit einer großen Impfstoffknappheit zu tun haben. Und ich wiederhole, bei uns wird sie Stück für Stück nachlassen. In weiten Teilen der Welt ist sie dramatisch. Und wenn mir der Satz noch erlaubt ist, der Rest der Welt hat mehr oder weniger darauf gehofft, dass der größte Impfstoffhersteller der Welt, nämlich Indien, ein Stück diese Lücke erfüllen würde und den globalen Süden bedienen würde. Das ist jetzt in Indien aus Gründen, die wir alle kennen, nämlich das Aufflackern der Pandemie, die schrecklichen Bilder, hat dazu geführt, dass auch Indien keinen Impfstoff mehr exportiert, sodass die globale Knappheit dadurch noch sehr viel größer geworden ist, als sie vorher schon war.
Frau Schreiber, was würden Sie denn sagen, wo müsste man jetzt ansetzen, damit es eben nicht gerade jetzt auch im Blick auf den Sommer, wenn die Leute verreisen wollen, wenn man das Gefühl hat, jetzt gibt es zwei Gruppen sozusagen, die Geimpften und die Nicht-Geimpften, damit das sozusagen nicht noch zu einer stärkeren Spaltung führt und damit man trotzdem gemeinsam das Gefühl hat, man kommt gemeinsam durch diese Pandemie.
Also ich persönlich habe die Hoffnung, dass wir jetzt nur noch über sehr, sehr wenige Monate reden. Und ich glaube, wir haben alle sehr lange Einschränkungen hingenommen. Und ich denke, dass wir in wenigen Monaten wirklich die Möglichkeit haben werden, alle in Deutschland, die das möchten, zu impfen. Insofern würde ich jetzt
Monaten, das ist dann jetzt ja entscheidend. Werde ich im Mai geimpft jetzt noch oder im Juni oder im September? Dazwischen liegen 6 Wochen Sommerferien. Ist für viele Familien ganz
Verstehe
wichtig.
Verstehe ich sehr, sehr gut. Ich selber hatte seit anderthalb Jahren keinen Tag Urlaub. Das stimmt nicht ganz. Ich hatte eine halbe Woche im vergangenen Sommer, aber das war es dann auch. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube trotzdem, wenn man guckt, was auf dem Spiel stand, es stand unser aller Leben zu einem gewissen gerade auf dem Spiel, wir leben alle mit diesen Unsicherheiten, wir haben uns alle eingeschränkt, dann glaube ich, ist das schon noch, also können wir uns das selber vielleicht noch zumuten, dass wir jetzt noch etwas Geduld üben. Und ich glaube, dieses noch 2-3 Monate, ich wage mich jetzt mal da, lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, ob die Zahl jetzt genau stimmt, dieses Warten, das erscheint mir persönlich noch wirklich zumutbar erträglich. Wenn, was ich viel schwieriger finde, ist, wie geht es danach in der Welt weiter, ja, was auch Herr Mascolo angesprochen hat. Also ich denke, das, worüber wir jetzt sprechen, wird im Herbst anders aussehen. Da wird es hoffentlich deutlich besser sein. Aber wir haben in der Welt das Problem, wenn wir die Inzidenzen nicht senken, dann, das haben wir jetzt ja beobachtet, dann gibt es die Gefahr, dass neue Mutationen auftreten. Ja, wir haben das gesehen mit der englischen, dann der südafrikanischen, der brasilianischen, jetzt die indische. Und es besteht halt immer wieder die Gefahr, dass auch eine Mutation, die neu auftritt, sehr, sehr ansteckend ist und auch tödlicher ist. Und vor allen Dingen, dass sie auch, dass die Impfstoffe dann nicht mehr so gut wirken.
Aber umso wichtiger wäre es ja, ganz schnell ganz viele Menschen zu impfen.
Genau, aber da ist es so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, wie man da sagt. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, wir müssen mehr Impfstoff produzieren, aber da gibt es ja Produktionskapazitäten, die sehr, sehr begrenzt sind. Und auch da sind diese mRNA-Impfstoffe ja sehr, sehr gut. Die kann man sehr gut produzieren. Ja, bei anderen herkömmlicheren Impfstoffen braucht man viel, viel länger, auch um sie anzupassen. Ja, also wir müssen uns um dieses Problem in der Welt kümmern. Wie schaffen wir das? Ich glaube, die großen Probleme, die kommen danach noch auf uns zu. Für das, was wir jetzt hier heute diskutieren, da gibt es große logistische Probleme. Und auch ich persönlich war sehr ungeduldig und kann das sehr, sehr nachvollziehen. Aber ich glaube trotzdem, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen in Geduld üben, dann haben wir das Problem hier im Griff, sofern nicht von außen eine andere Mutante kommt. Mhm. Und ich glaube, die großen Probleme kommen dann hinterher, dass wir zumindest die großen Gefahren, die lauern noch hinterher, da müssen wir uns jetzt schon darum kümmern, wie wir das verhindern können.
Herr Brüsch, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen zu dieser Geduld fähig sind? Oder was ist Ihr Eindruck? Und auch dann so einer Solidarität sozusagen.
Wir müssen uns schon der Herausforderung stellen, dass wir Zeit brauchen. Und wir müssen uns auch darüber klar sein, dass eben im Herbst wir beispielsweise vor einer dritten Impfung stehen werden. Und das muss organisiert werden. Das geht nicht so einfach über Nacht. Und je schlechter wir jetzt voranschreiten, auch mit der Organisation, je schlechter werden wir dann im Herbst die Herausforderung bewältigen. Wenn ich zum Beispiel höre, das ist nicht nur ein Problem von den Hausarztpraxen. Nein, in Bayern wird jetzt gerade bei der Erstimpfung komplett auf die Bremse getreten, weil man schöne Zahlen haben wollte in den letzten Wochen. Aber es fehlt für die zweite Impfung jetzt genügend Impfstoff und deswegen muss bei der Erstimpfung alles ausgebremst werden. Sie sehen, brauchen wir auch einen langen Atem. Wenn die Politik etwas verspricht, dann sollte sie vorsichtig sein, uns zu viel zu versprechen, weil die Impfkampagne darunter leidet. Und Vertrauen ist das Entscheidende. Und wir brauchen beispielsweise auch Vertrauen bei Pflegekräften, bei alten Pflegekräften, die wir eben noch nicht ausreichend versorgt haben, die wir auch überzeugt haben. Ich sehe mit Sorge, dass man mehr, ich sag mal, mehr Vertrauen hat, WhatsApp-Gruppen zu folgen, als den Informationen in den Medien.
Ja,
das macht mir schon Sorge.
Ja, das ist ja auch die Frage, weil Sie sagen Impfkampagne. Da gab es ja auch immer wieder ein Auf und Ab. Also gerade bei AstraZeneca dieses Hin und Her. Dann wurde es auf einmal gestoppt. Also das sind ja auch alles Rückschläge gewesen, die jetzt nicht vertrauensbildend gewirkt haben. Also Frau Landgraf, was würden Sie sich wünschen? Und Sie gehören ja auch zum Hausärzteverband. Was hören Sie auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Also sind die bereit, machen die weiter? Oder sagen die, wisst ihr was, wenn das jetzt hier noch so weitergeht, dann hören wir jetzt bald mal auf damit.
Also viele Praxen sind am Limit, was die Belastung durch die Impfungen anbetrifft. Ich meine, wir haben jetzt schon einen Ausnahmezustand in den Praxen seit über einem Jahr. Wir haben ja in den Praxen ganz viel ändern müssen, damit wir die Pandemieregeln richtig umsetzen, damit wir unsere Patienten motivieren, sich entsprechenden Schutzmaßnahmen irgendwie auch umzusetzen. Und jetzt kommt die Impfung und ich kenne einige Ärzte, die sagen, wir können nicht mehr weitermachen, wir schaffen es nicht. Es gibt medizinische Fachangestellte, die ja da die größte Last tragen dieser ganzen Veränderungen in der Praxis und auch der Impfungen. Die müssen die Impfungen auch zum Teil organisieren. Die sind diejenigen, die am Telefon gefragt werden, die Termine nicht vergeben können und die entsprechende Enttäuschung oder Wut abkriegen. Und es gibt zunehmend mehr medizinische Fachangestellte, die sagen, ich kann nicht mehr, ich werde aus diesem Beruf ausscheiden müssen, so kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Und ich kenne auch Praxen, wo die ersten MFAs gekündigt haben, weil sie medizinische Fachangestellte. Genau, und darauf sind wir in den Praxen angewiesen, dass wenn wir die nicht haben, das sind unsere wichtigsten Mitarbeiterinnen dort und Mitarbeiter. Und wenn die nicht mehr können und ausfallen, dann haben wir ein richtig großes Problem.
Wäre denn dann aber die Konsequenz zu sagen, lass es doch die Impfzentren machen?
die alleine schaffen das ja gar nicht. Also wenn wir bessere Bedingungen,
sollen ja auch dazukommen.
Das ist auch richtig, dass die dazukommen. Wir können nicht alles leisten. Aber wenn wir bessere Bedingungen hätten, eine bessere Planungssicherheit, die Priorisierung, muss ich sagen, ist für uns in der Praxis ein Schutz, damit wir auch wirklich die Leute, die wirklich dringend den Impfschutz brauchen, das können wir sozusagen auch vorschieben und sagen, erstmal kommen die zu priorisierenden Menschen dran. Aber dieses Hin und Her, heute gelten die Regeln, morgen gelten die oder in dem Bundesland gelten die anderen Regeln wieder, das macht die Menschen total unsicher. Das bringt auch viel Unruhe in die Praxis hinein und viele Fragen, die wir beantworten müssen und auch nicht immer wissen, warum das nun so ist. Mhm. Und das belastet wirklich vor allen Dingen die medizinischen Fachangestellten, die da als Erste von den Patienten angesprochen werden. Mhm. Und viele sagen wirklich, ich kann nicht mehr, ich reduziere oder ich impfe gar nicht mehr. Das höre ich jetzt immer wieder, dass Praxen so etwas sagen. Und das finde ich sehr schade, weil wir sind diejenigen, die tatsächlich das Vertrauen der Patienten auch wieder ein Stück herstellen können. Heute waren einige Patienten da, die sich mit Astra haben impfen lassen und gesagt haben, wissen Sie, eigentlich dachte ich, das ist gar kein Impfstoff für mich, so viel schlechte Nachrichten, wie es dazu gibt. Aber wenn Sie mir das raten als meine Hausärztin, die mich kennt. Ich vertraue Ihnen, ich mache das.
Dann machen Sie das, ja.
Genau.
Ja. Trotzdem nochmal die Frage, Herr Masko, wenn man jetzt sagt, hätte die Bundesregierung nicht eine ganz andere Kampagne machen müssen, so das Gefühl, damit viel mehr all die Leute mitgenommen werden, die Impfzentren. Man hat ja hier kaum diese Bilder gesehen, die man aus Israel gesehen hat, aus Amerika gesehen hat, wo alle auf dem Parkplatz einfach mal durchgeimpft worden sind. Also fehlt das nicht in Deutschland? Haben wir es nicht wieder viel zu kompliziert gemacht?
Na, ich glaube, beim Impfen ist für die Bundesregierung mehr oder weniger alles schiefgegangen, was irgendwie hätte schiefgehen können. Zunächst die Diskussion um die Frage, wie hat die Europäische Union eigentlich gekauft oder nicht eingekauft? Welche Rolle haben dabei die Mitgliedstaaten gespielt, die von mir genannten unterbliebenen Bemühungen um Produktionskapazitäten? Und dann ist so dieses Bild entstanden, als Deutschland, Europa, mehr oder weniger globaler Impfverlierer. Ich glaube, dass das immer auch ein Stück überzeichnet gewesen ist, auch wenn man sich die Zahlen in Europa anschaut, auch wenn es ohne Frage so ist, dass wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Und jetzt geht es um die Frage, ob die Menschen das Gefühl haben, es gibt eine Kommunikation, die man verstehen und nachvollziehen kann. Und ich glaube, selbst wenn man das Ganze beruflich beobachtet und sich das Privileg hat, sich den ganzen Tag und zwar auch noch bezahlt mit den Dingen irgendwie beschäftigen zu können, hat man ja wirklich große Schwierigkeiten, den im Überblick zu behalten. Und warum ehrlich gesagt ein Bundesland anfängt, Priorisierung aufzuheben, warum nicht mal mehr jemand den Eindruck erweckt, als seien die Bund-Länder-Abstimmung in einer so sensiblen Frage notwendig und man müsste sie abwarten, ist etwas, was Vertrauen zerstört, glaube ich. Mhm. Viele Menschen haben das Gefühl, dass in dieser Pandemie ihnen viel abverlangt wird, aber sie es mit einem Staat zu tun hat, der selbst nicht in Höchstform ist, der selbst sich nicht darum bemüht, sein Bestes zu geben. Und das ist eine schwierige Situation.
Und der jetzt auch noch im Wahlkampf ist, macht es auch nicht leichter. Denn daran wird man ja auch gemessen werden, Frau Schreiber. Was würden Sie es ähnlich negativ sehen wie Herr Maskolo von der Impfkampagne?
Ich sehe es etwas positiver. Okay. Also ich denke, dass ich vielen Punkten schon zustimmen muss. Ja, also man hätte sicherlich anders und früher einkaufen können. Das wurde ja auch zugegeben, dass man da bei der Europäischen Union das nicht ganz gut eingeschätzt hat am Anfang. Ich glaube aber schon, dass wir auch sehen sollten, dass dieser logistische Aufwand, der ist sehr, sehr hoch. Also ich akzeptiere total, wenn man sagt, das ist jetzt einfach sehr schwierig, damit umzugehen, dass man mal 6 Impfdosen kriegt und mal 60. Aber ich bin mir nicht sicher, das hat ja was mit den Herstellungskapazitäten zu tun. Ja, das ist ja nicht, dass die Impfdosen irgendwo in einem Verteilzentrum liegen.
Wir haben seit Ende Dezember den Impfstoff. Also
die Alternative wäre es, besser zu organisieren. Mhm. Und dann müsste man aber Impfstoff in irgendwelchen Lagern vorhalten, damit das dann geliefert wird, was angesagt worden ist und nicht mehr. Und so, glaube ich, ist es schon gut, dass einfach jede Dosis, die da ist, die versucht man auch quasi, wie wir das jetzt immer so schön sagen, in den Arm zu bringen. Und dann muss man halt mit dem leben, was da kommt. Und dann ist das halt auch unregelmäßig. Aber dafür liegt der Impfstoff nicht irgendwo rum, sondern er wird wirklich verimpft.
Man könnte aber auch sagen, Man macht Listen, wo Leute einfach angerufen werden, damit eben nichts weggeschmissen werden muss und dann kommen die einfach hin.
Das passiert ja. Also ich glaube mittlerweile, das war am Anfang schlecht organisiert und das war sicherlich auch schwierig mit den Impfzentren, ja, weil so große Kolosse sind immer schwer zu organisieren. Aber ich muss sagen, alles, was ich über die Impfzentren zumindest in Berlin und Brandenburg gehört habe, das ist hervorragend organisiert. Da sind die Mitarbeiter wahnsinnig motiviert. Also ich finde, es ist auch vieles sehr, sehr gut gelaufen. Ja, natürlich hätten wir es uns alles noch besser gewünscht und am liebsten hätten wir alle am 1. Januar die gesamte Bevölkerung, die möchte einmal durchgeimpft. Aber gegeben, dass der Impfstoff nicht da ist, muss man trotzdem sagen, es ist einfach oder nicht in ausreichender Menge da ist, sind doch viele Dinge auch gut gelaufen. Das finde ich, muss man schon einmal sagen, weil wir ja alle in gewisser Art und Weise unzufrieden sind. Natürlich möchten wir alle lieber gestern als morgen geimpft werden.
Ja. Herr Brüsch, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, ich glaube, was fehlt, ist nicht das Engagement vor Ort. Was fehlt, ist ein lernendes System auf Länderebene. Wir erleben wirklich, dass 16 Bundesländer unterschiedliche Wege gehen, dass es unterschiedliche Wege der Kommunikation gibt, unterschiedliche Strategien. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist so, das hat sich in den letzten Monaten nicht entscheidend verbessert. Voneinander lernen, so scheint es, gibt es bei den Ländern nicht. Jeder glaubt, er macht's am besten. Ich frage mich, warum es überhaupt eine Gesundheitsministerrunde geht. Das muss eine Selbstbeweihräucherungsrunde sein, weil wir machen überall die gleichen Fehler, ob man sich voranmelden soll, wie man sich voranmelden, über Internet, man wird angerufen, man wird terminiert, man wird geparkt. Es geht drunter und drüber. Und meine Sorge ist, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, mit einer Strategie vorzugehen. Und das heißt auch, und vielleicht, Herr Maskolo, muss man auch darüber nachdenken, was ist eigentlich mit der wissenschaftlichen Begleitung all dessen, was wir jetzt hier gerade tun? Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass wir gerade in den Heimen die wunderbare Möglichkeit gehabt hätten, zu schauen, wie sieht's denn aus? Hier arbeiten junge Mitarbeiter, hier arbeiten alte Menschen, hier leben alte Menschen. Also was ist denn mit der Immunisierung? Wie lange hält sie an? Was verändert sich dann? Wenn ich dann so eine Frage an den Gesundheitsminister stelle und sage, was gibt es denn für eine Strategie, dass wir auch vorbereitet sind, im Oktober, November zu wissen, wann sind wir dann mit einer Drittimpfung
da? Wollte ich gerade sagen, daraus muss man ja lernen, genau. Wir fragen die Wissenschaftlerin nochmal.
Ja, also dem würde ich unbedingt zustimmen. Ja, also dieser ganze Datenschatz, den man jetzt heben könnte, einfach auch bei jedem einzelnen Patienten, der geimpft ist, auch zu schauen, welche Nebenwirkungen treten auf, wie sind die Vorbedingungen. Da kann man ganz viele wissenschaftliche Analysen machen, um darüber zu lernen. Und das ist meines Wissens nicht in großem Umfang passiert. Also da sind viele Daten einfach verschenkt worden, weil die Leute sind in die Impfzentren gegangen, haben ihre Impfung bekommen und das war's. Und wenn sie große Nebenwirkungen hatten, sind sie vielleicht zum Hausarzt gegangen, aber das wurde in den wenigsten Fällen, also bei ganz starken Nebenwirkungen wurde es gemeldet. Aber es gibt ja ganz viele Daten, die man erheben kann, auch vorher, dass man schaut, die Leute, die besonders starke Nebenwirkungen haben, haben die dann einen besonders guten Schutz oder nicht und ähnliches. Also da würde ich unbedingt zustimmen. Und wir sollten eben auch gucken in den Herbst, das meinte ich auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man eben besser vorbereitet
ist.
Genau,
was lernt man denn jetzt, Frau Landra, was brauchen Sie, damit, wenn Sie jetzt sozusagen immer weiter impfen, weil die Senioren, die Sie im Heim geimpft haben letzten Dezember, die werden ja, müssen Sie ja vielleicht jetzt im Oktober schon wieder impfen. Also graut Ihnen davor und dann müssen Sie auch noch allen einen digitalen Impfpass irgendwie aufs Handy schicken. Also da kommt ja noch was auf Sie zu.
Ja, also erstmal zur ersten Frage. Es stimmt nicht, dass es nicht überprüft wurde. Wir haben hier in Berlin tatsächlich es geschafft, dass ich mit der Charité eine Kooperation beginnen konnte. Wir haben etwas über 100 Senioren, die Anfang Januar geimpft wurden, bis jetzt überprüft. Wie wirkt die Impfung? Haben die alten Menschen genauso eine gute Impfreaktion wie junge Menschen? Wie lange hält der Impfschutz an? Die werden über 2 Jahre getestet. Wir haben sie quasi am Anfang vor der Impfung, haben wir ihren Antikörperstatus bestimmt, die B- und T-Zellen bestimmen lassen und haben sie 2 Monate lang nach der Impfung regelmäßig mit PCR-Abstrichen geguckt, ob sie sich noch mal anstecken können. Und diese Menschen werden jetzt in 2 Jahre lang überprüft, um daraus auch Informationen zu bekommen, wann muss denn eigentlich wieder die Auffrischung sein, die Auffrischungsimpfung. Das Gleiche hat die Charité nicht nur mit den alten Patienten bei mir gemacht, mit den älteren Patienten, sondern die haben auch in ihren eigenen Reihen jüngere Patienten in eine Studie mit eingeschlossen und dort geguckt. Die können uns sicherlich bald auch Informationen dazu geben. Natürlich sind das keine tausende Patienten, sondern hunderte.
Schon mal etwas Positives.
Es gibt etwas, ja.
aber man hätte es natürlich viel großflächiger machen können. Also ich wollte jetzt damit auch nicht suggerieren, dass es nicht im Einzelfall passiert. Und es finden sicherlich sehr viele Studien statt.
Genau,
aber es werden sehr viele Daten verschenkt, weil die Mehrheit der Bevölkerung, die geimpft wird, da wird das eben nicht nachvollzogen. Mhm. Ja, und das ist einfach sehr schade, weil die Daten müssen wir uns dann später holen und das kostet Zeit.
Okay. Ja. Und man fragt sich ja immer, warum es alles so lange dauert. Es wird jetzt über das EU-Zertifikat diskutiert, wer wie seinen Impfschutz nachweisen kann. Auch da sind wir ja noch nicht, da könnte man ja sagen, warum haben wir das nicht schon längst alle in unsere Corona-Warn-App, wenn wir geimpft sind, dass wir das da drauf speichern und unseren QR-Code haben, wie das in Israel zum Beispiel ist. Herr Maskelow, wo sehen Sie da so einen Punkt, wo, ärgert Sie das oder gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, da müssen wir jetzt echt mal besser werden?
Naja, wen ärgert das nicht? Weil ich glaube, nach anderthalb Jahren Pandemie haben wir doch die wichtigste Lektion gelernt. Du zahlst morgen einen Preis für das, was du irgendwie heute nicht tust. Das gilt von Beginn an. Wir haben irgendwie keine Masken gehabt. Wir haben den vergangenen Sommer nicht zur Vorbereitung genutzt. Wir haben nach wie vor keine funktionierenden digitalen Systeme. Das heißt, wir müssen uns jetzt fragen, welche Ziele wollen wir in 3, 6, 12 Monaten erreichen. Dazu gehören ganz sicher kluge digitale Anwendungen, andere Formen von wissenschaftlicher Auswertung, Produktionskapazitäten, nicht nur für uns, sondern für den Rest der Welt. Wir müssen einfach wegkommen von dieser Betrachtung des Augenblicks immer und müssen das können, was ein Staat mit so vielen klugen Menschen und diesen Ressourcen eigentlich mühelos können muss, nämlich zu antizipieren, was die nächsten Schritte in einer solchen Krise sind und sich darauf vorzubereiten. Nur das wird dazu führen, dass wir einigermaßen gut durch diese Pandemie kommen.
Das hoffen wir alle. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Frau Schreiber, Frau Landgraf, Herr Brisch, Herr Maskelow, Frau Landgraf, Sie impfen fleißig weiter. Das freut die Menschen. Und Sie empfehlen auch Astra. Das kann man einfach noch
mal hören. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Impfstoff, muss ich sagen. Ich mache damit wirklich sehr gute Erfahrungen.
Okay, gut. Dann haben wir das hier auch noch mal abgehandelt. Vielen Dank Ihnen. Und morgen schauen wir auch noch mal auf das Thema Corona und fragen uns, ja, Generation Corona, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen in dieser Pandemie? Dann ist mein Kollege Alexander Keller für Sie da. Bis dahin. Tschüss.